Kopf und Herz, Hand in Hand. Geschichten erfolgreicher Mindmoves. Mit Thomas Freitag.
Positive Psychologie ist eigentlich so die Wissenschaft davon, was gut ist im Leben und wie ich davon habe. So, man kann auch sagen, eine Glücksforschung. Und wenn du das jetzt anwendest auf Business-Kontext, dann ist es eigentlich Professionalität im Umgang mit dem, was gut läuft in der Geschäft.
Herzlich willkommen bei Kopf und Herz, Hand in Hand. Mein Gast heute ist ein Studienfreund von mir, der Alexander Hunziker, heute Professor für Achtsamkeit und Positive Leadership an der Fachhochschule in Bern. Alexander, schön, darf ich bei dir zu Hause hier in deiner gemütlichen Stube irgendwo im Raum Bern mit dir das Interview führen?
Sorry Tom, hi.
Jetzt haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen und ich habe mich sehr gefreut, mit dir den Podcast aufzeichnen und habe mich gefragt, was ist eigentlich für dich dein grösster Mindmove gewesen?
Ja, ich bin Professor für Achtsamkeit und Positive Leadership und der Move dorthin, also ich meine, dass es die Position überhaupt gibt, ist ja alles andere als selbstverständlich. Ich habe Volkswirtschaft studiert, Psychologie im Nebenfach und habe dann den BWL-Fächer unterrichtet, wo man halt unterrichtet an einer Fachhochschule, eine Strategie und Organisation und ein bisschen Methodik. Und habe nachher gemerkt, dass der Bereich der Psychologie eigentlich mich wirklich stark interessiert. Und auch in diesen Beratungsprojekten, die ich hatte, habe ich immer den Eindruck gehabt, hey, der matchentscheidende Punkt ist eigentlich immer Psychologie. Und Technik und so, das muss schon auch stimmen, aber mich hat das fasziniert und habe nachher jetzt in den letzten Jahren mein Arbeitsportfolio wirklich scheibelweise umtischeln, dass ich heute eigentlich nichts mehr anders mache, nichts mehr anders unterrichte und nur noch unterrichte und forsche in diesen beiden Bereichen.
Mhm. Und wo du das wie entdeckt hast, wie hast du gemerkt, das ist etwas Neues?
Das ist interessant, das ist eben auch relativ fein gekommen, weil ich habe mich für Achtsamkeit schon interessiert, irgendwie mit 20, ich habe mal ein Buch gelesen und habe gemerkt, als nächstes müsste ich jetzt auf Indien gehen, zu irgendeinem Guru und da habe ich irgendwie, das ist nicht so meins gewesen. Mhm. Und darum ist das Thema eigentlich ein bisschen liegen geblieben. Mhm. Und dann hat meine Frau hat dann an der Uni noch einmal so ein Plakat gesehen, da kannst du lernen meditieren auf eine wissenschaftsbasierte Art. Mhm. Und ich hatte dann wirklich das Glück gehabt, dass sie mich dann dorthin geschleppt hat. Weil es hat mich schon interessiert, aber ich habe es jetzt nicht so dringend gefunden. Und dank ihr habe ich so einen Kurs besucht und habe gefunden, das ist es jetzt. Das ist wirklich, wirklich ein Augenöffner gewesen. Und darauf habe ich dann eine Lehrerausbildung gemacht und später noch eine Supervisorenausbildung und habe nachher angefangen, das zu unterrichten an der Fachhochschule. Genau.
Und wenn du dich zurückerinnerst, wo das so klar geworden ist für dich, wie ist du dabei gegangen?
Ja, das ist irgendwie kombiniert eine Art mit Ruhe mit einer Aufregung. Oder die Ruhe ist irgendwie die Klarheit, dass es das jetzt ist und dass es der Weg ist, der vor mir liegt. Und die Aufregung, weil der sehr unbeschritten ist und so eigentlich auch nicht wirklich vorstellbar.
Mhm. Ja. Also es sind Ruhe und Aufregung in der Kombination.
Mhm. Was vielleicht noch wichtiger ist, Die ersten zwei Monate, wo mir klar war, ich würde das an der Fachhochschule unterrichten, das ist nicht nur ein persönliches Hobby, weil am Anfang ist es so etwas, was man einfach für sich macht. Mhm. Und ich gemerkt habe, hey, das will ich unterrichten an der Fachhochschule. Die ersten zwei Monate habe ich gelitten. Mhm. Und das ist, also wenn du fragst, wie ist es mir gegangen, ich habe gelitten, weil ich habe gesehen, es ist total unmöglich. Das wird nie passieren.
Also, was genau ist unmöglich?
Dass man Achtsamkeit mit Leuten, weißt du, an einer Fachhochschule, wo die Leute kommen zum BWL studieren, dass man mit denen meditiert. Mhm. Also es ist völlig unmöglich. Also meine Vorgesetzten hatten nicht einen Hauch von einem offenen Ohr für das. Und ich habe gewusst, ich will das machen, ich muss das machen und ich habe gesehen, es geht nicht. Mhm. Und auch wenn ich irgendwo zwischendurch mal in der Kaffeepause etwas habe, fallen, habe ich gemerkt, Leute können nicht mal unterscheiden zwischen Mediation und Meditation. Also weißt du, auf dem Niveau sind wir gewesen. Also dass ich gemerkt habe, du musst gar nicht tiefer gehen, sondern es geht einfach nicht. Also, und dort habe ich wirklich gelitten. Zwei Monate lang.
Okay.
Und nachher habe ich gemerkt, wenn du den Move machen willst, dann gibt es nur einen Weg, um den zu machen. Nämlich achtsam. Und achtsam heisst, in Frieden kommen mit dem, was du nicht ändern kannst. Mhm. Und deine Verantwortung wahrnehmen, wo du kannst Einfluss nehmen kannst. Mhm. Und das war dann das Ende des Leidens. Und das Interessante war, es ist ja dann nicht schneller vorwärts gegangen wegen dem. Aber dadurch, dass ich einen Weg gefunden habe, zum in Verbindung zu sein mit meinem Wunsch, um das zu unterrichten, ohne dass ich irgendeinen Hauch von einer Möglichkeit gesehen habe, um das zu machen, ohne zu leiden, habe ich gewusst, ich kann lange durchheben. Mhm. Und andersrum, ich wäre irgendwie verrückt worden, oder ich weiß nicht wie. Also, es wäre jedenfalls nicht lang gegangen oder nicht lang gut gegangen. Und ich habe gewusst, hey, schau, ich bereite mich jetzt vor, wenn es sich irgendwo Chance gibt, dann sehe ich die und ich werde parat sein.
Und die Fähigkeit, es durchzuheben und die Zuversicht, die ich rausgehöre, wenn ich dir zulasse, oder? Wie hast du das? Woher kommt das? Ist das auch Teil von dir? Oder hast du das irgendwie so schon mal gelernt? Oder hat jemand dir das irgendwie als Idee mitgegeben?
Mag sein, dass ich eine Art von Talent ein bisschen habe dafür. Aber ich glaube, es hängt mit der Achtsamkeit an sich zusammen. Also mit dem, was ich dort gelernt habe. Mhm. Eben die Spannung nach wie auszuhalten und aber eben aushalten. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen, weil aushalten hat auch so etwas Defensives. Mhm. Weißt, so aushalten und durchheben. Aber nein, es ist mal wie in Frieden kommen und sagen, dass die Spannung, die ich da erlebe, ist etwas Schönes. Und ich möchte etwas und es wird jetzt nicht sofort erfüllt. Und das ist nicht das Problem, sondern es ist einfach das, was jetzt gerade ist. Mhm. Und ich meine, wenn ich nichts möchte vom Leben, sondern einfach so ein bisschen geradeaus hütteln, wäre vielleicht auch schön, aber jetzt ist es halt eben so, ich habe etwas, was mir wichtig ist, wo mir am Herzen liegt und wo ich keinen Plan habe, ich das je erfüllen soll. Und das ist jetzt eben ein Teil von meinem Leben. Und das wird kommen zu heissen, das ist das, was mir nachher Kraft gegeben hat, zum durchheben. Mhm. Und das hat mir auch die Wachheit gegeben, um all die Chancen zu sehen, die es gibt auf dem Weg. Und die sind ja dann eben auch da gewesen. Mhm. Kleine, kurze, aber ja. Das ist meine Aufgabe, sie zum Parat zu sein. Ich habe die genommen und das ist der Grund, warum ich heute da bin, wo ich bin.
Kannst du ein Beispiel machen von so einer Chance, die sich dir geboten hat?
Dann gibt es zum Beispiel eine Curriculumsreform. Mhm. Das heisst, das ist eine Geschichte, wo die alten Unterrichtsgefäße irgendwie zusammengehen und dann musst du neue und dann gibt es zwischendrin immer die Chance, etwas zu machen. Und natürlich hatte ich das platzieren im neuen Curriculum, aber da haben die Leute andere Ideen gehabt. Aber mit einem alten Curriculum muss man ja gleich auch noch fertig teachen. Und wenn jemand kündet, dann hast du niemanden, der noch sagt, ja, nur für ein Jahr noch das Alte machen. Da meldet sich niemand drauf. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel so eine Chance. Und sagt, ah, da gibt es ein Gefäß, das ist genau für ein Jahr und irgendwie muss man das füllen. Und da hat es irgendetwas mit Psychologie zu tun gehabt. Und eigentlich ist das alte Curriculum, ja, du kannst einfach ein bisschen machen mit dem, was du willst, weil das kommt nachher eh nicht mehr. Das interessiert doch niemand. Aber es gibt ein Spielfeld, wo du sagst, ah, das kannst du gestalten. Das ist so eine Chance. Mhm.
Und wenn ich jetzt an Teilnehmende denke, also sprich Studenten, die dann plötzlich ein Angebot sind, da ist irgendwie Achtsamkeit im Business. Mhm. Wie anschlussfähig war das, wo du das erste Mal ausgeschrieben hast?
Also ich das erste Mal ausgeschrieben, also habe ich sie in der Weiterbildung können ausschreiben. Mhm. Und den ersten Kurs haben wir nicht durchgeführt, aber das war ja nicht der Plan gewesen. Sondern mehr, dass das überhaupt auf unserer Homepage steht, dass man über das reden kann. Und ich sehe, das ist etwas. Im zweiten, wo wir es ausgeschrieben haben, hat es nachher Teilnehmer gehabt.
Genau. Und wie ist das heute? Ist es ausgebucht? Wie wir es zum Teil von Harvard gehört haben, mit den ersten Positive Psychology Vorlesungen, die dann überrannt worden sind und mehr Leute angegangen sind als Michael Porter. So.
Das ist so in der Weiterbildung ist es mittlerweile ordentlich besucht, aber im Bachelorstudium wird es überrannt. Das heisst, ich habe vor 3 Jahren habe ich den ersten offiziellen Kurs können machen, wo von der ganzen Berner Fachhochschule Studierende, also ob sie Hebammen oder Architektur studieren, können sie den Achtsamkeits- und positive Psychologie-Kurs kommen. Und das ist der Kurs, der am meisten ist besucht wurde von all diesen übergreifend zugreifbaren Kursen. Mhm. Und ich habe zwei Klassen gefüllt. Und mittlerweile haben wir so viele Anmeldungen, ich könnte 3 Klassen füllen und ich habe gar nicht so viel Kapazität. Mhm. Ja, also bei den jungen Leuten ist es wirklich gross. Und bei den Älteren, also sagen jetzt 35, 40, dort ist auch im Zunehmen, aber dort ist der Trend noch etwas langsamer. Das braucht wahrscheinlich einen Moment.
Jetzt, wir arbeiten beide ja mit Unternehmungen, mit, auch mit Unternehmern, die auch Gesamtverantwortung haben, was ihnen gehört quasi der Laden. Wie würdest du heute einem Unternehmensführer oder Besitzer mit deinem BWL und VWL und Psychologiewissen und deinem Achtsamkeitswissen, wie würdest du ihn davon überzeugen, dass er mit seinen Leuten etwas in die Richtung machen könnte, um den Unternehmenserfolg zu steigern?
Also ich würde eigentlich mal schauen, wo das eigentlich fehlt für den Unternehmenserfolg. Also wo sind so ein bisschen Flaschenhals. Und manchmal liegt es irgendwie an einem Businessmodell und so. Und nachher kann ich sagen, da kannst du mit Achtsamkeit wahrscheinlich nicht jetzt gerade viel machen. Wenn wir aber miteinander schauen, wie ist es denn mit der Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen? Oder wie ist es mit dem Stress? Wie viele Leute von deinen Mitarbeitenden haben Burnout? Wie sieht es aus mit den Langzeitabsenzen? Bist du da eigentlich, bist du schon der Branchenführer mit deinen Werten? Oder sieht es eigentlich eher ein bisschen traurig aus? Wäre das ein Ort zum Ansetzen? Und ich glaube, dort kommt man relativ rasch nach einem neuen Mitarbeiter. Weil da ist ja die empirische Evidenz sehr gut, dass das etwas ist, das wirkt. Und der nächste Schritt, wenn du mal angefangen hast, ist nachher, und nachher kannst du eben auch innovativer werden.
Oder die Frage ist, wie kann man denn ja eine Erkenntnis von einer Einzelperson so auf ein soziales System wie ein Team oder eine Unternehmung so transferieren?
Genau, jetzt organisationale Achtsamkeit ist auch in der Theorie ein relativ neues Konstrukt. Und da gibt es noch nicht so viel Forschung im Vergleich zu den individuellen, wo man jetzt seit 40 Jahren, es sind mehr als 100 Studien, nur schon für den Bereich vom Business und noch viel mehr im Gesundheitswesen, wo wir jetzt haben. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Und ich meine, einer ist ja eben vielleicht, dass eine Geschäftsleitung, wenn sie Krach hat miteinander, irgendwo so in einem Spannungsverhältnis sind, dass irgendwo eine Glocke steht, die man kann schlagen kann. Und dann hat man sich darauf verständigt im Vornherein, dass man schweigt, bis die fertig gelungen hat. Das ist ja schon ganz einfache Achtsamkeitsübung. Was wir machen, ist zum Beispiel, also ist zum Beispiel eine achtsamkeitsbasierte Sitzungseröffnung. Das heisst, die ersten 4 Minuten von einer Sitzung werden die Leute angeleitet, um jetzt einfach mal so ein bisschen da zu sein und gerade mal nichts zu müssen, sondern einfach zu schauen, wie es ihnen geht. Und vielleicht auch zu akzeptieren, dass sie vielleicht gar nicht so motiviert sind für die Sitzung. Oder was. Ja, es sind ja auch viele gespässige Sachen. Oder sie haben vielleicht auch irgendwie noch ein Thema, das sie noch beschäftigen von vorher, um zu sehen, ah, das beschäftigt mich, dass man irgendwie das loslassen kann und sagt, nein, jetzt ist ja die Sitzung, jetzt möchte ich eigentlich nicht mehr an das, jetzt lade ich mich ein auf das. Und das ist eben mehr als nur gerade zu sagen, ah, das sind die 3 Agendapunkte, die wir jetzt heute besprechen wollen, sondern wirklich das Ankommen im Moment Zeit geben. Und ich habe ein kleines Training entwickelt, damit die Führungskräfte wirklich die 3 Minuten können achtsam gestalten, um die Leute einzuladen, zum wirklich Ankommen an dieser Sitzung. Und ich konnte eine Studie machen, also die Führungskräfte haben das während 8 Wochen gemacht, also 8 wöchentliche Sitzungen hintereinander, so einen Sitzungseinstieg gemacht und die psychologische Sicherheit in diesen Teams ist massiv gestiegen, also hochsignifikant. Und dir muss ich das nicht sagen, du weißt, dass psychologische Sicherheit ist einer der wichtigsten Marker für Teamleistung, was man aus anderen Studien weiß. Also ist etwas extrem Wichtiges für die Leistung und nachher auch für das Wohlbefinden der Leute. Also da siehst du jetzt also mit einer sehr simplen Intervention an sich und das Training von diesen Leuten war jetzt einen halben Tag.
Also es ist halt ein Check-in, bevor man als Sitzungsgruppe startet tut.
Genau. Und ich weiss, Check-in, das ich super finde, wo ich immer gerade machen kann, ist die Leute um den Wetterbericht bitten. Man kann es auch so sagen, du mal schauen, wie es dir geht und übersetzt das, was du empfindest, in den Wetterbericht. Also wie geht es dir gerade? Und vielleicht ist jetzt gerade Sonnenschein oder vielleicht ist gerade ein Sturm am Aufziehen oder irgendwie so. Dann kann man so in Form von einer Metapher über seine Emotionen reden. Das ist zum Beispiel etwas, was sehr einfach möglich ist. Und wenn du eine achtsamkeitsbasierte Intervention machst, ist das noch ein bisschen ausgefiltert als das.
Und wie wichtig ist denn das Führungskräfte, die so eine Intervention einführen wollen, selber zum Beispiel mit sich selber achtsam umgehen, meditieren und so weiter?
Das ist natürlich sehr wichtig. Also wir haben in dieser Studie haben wir natürlich nur Leute gehabt, die freiwillig mitgemacht haben. Das sind alle schon affin gewesen. Das haben wir auch gemessen, um zu wissen, mit was für Leuten machen wir das eigentlich. Und ich hatte schon meine Zweifel, ob das gleich gut rauskommen würde, wenn es die Führungskräfte einfach vom Chef beordert würden. Jetzt müssen wir im Fall achtsam sein, aber die finden es ein bisschen schräg oder haben den Zugang dort nicht.
Das ist ja, was viel passiert, dass man irgendwelche Führungstraining aufdruckt und dann hat man eigentlich mehr Widerstand wie Nutzen davon. Du bist ja eben auch für Positive Leadership sehr am Forschen und am das Anwenden und am Format entwickeln. Wie würdest du jemandem, der das gar nicht kennt, das erklären?
Also positive Psychologie ist eigentlich so die Wissenschaft davon, was gut ist im Leben und wie man mehr davon haben kann. So, wir können auch sagen, eine Glücksforschung. Und wenn du das jetzt anwendest auf Business-Kontext, dann ist eigentlich eine Professionalität im Umgang mit dem, was gut läuft in dem Geschäft. Und Führungskräfte sagen mir normalerweise, ja, du weißt, das ist für mich eigentlich normal, das mache ich eigentlich schon immer. Und das glaube ich auch, dass gute Führungskräfte haben das auch schon immer gemacht, so also einen Blick zu haben für das, was gut läuft und dort auch ein bisschen das zu nähren. Mhm. Was jetzt aber Positive Leadership effektiv macht, ist, es bringt dort eine Professionalität rein. Mhm. Weil gute Führungskräfte machen das irgendwie spontan, intuitiv. Und wenn du eine Systematik hast und wenn du Instrumente hast und wenn du die Logik verstehst, die dahinter steht, dann kannst du, ja, du kannst einfach sehr viel mehr rausholen. Und das ist auch etwas, was immer wichtiger wird, wenn du, ja, wenn die Leute nicht einfach wie, ja, wenn die Leute als Ganzes möchtest willkommen heißen am Arbeitsplatz und nicht nur irgendeine Fähigkeit, wo heute wahrscheinlich eher KI mal besser kann. Also wenn du wirklich mit den Menschen arbeiten willst, musst du das irgendwie professionalisieren. Der Umgang mit dem, was wirklich gut ist.
Du hast ja in deinem Buch «Positiv führen» hast ja auch so eine These darin, dass mit dem Pareto-Prinzip über 80% Positives fokussieren und nur 20% Negatives. Oder ist umgekehrt?
Es ist wirklich eine gute Idee als Orientierung. Also wenn man schaut, wie viel Prozent von der Zeit verbringen die Führungskräfte mit sich um Probleme kümmern und Probleme zu lösen und wie viel Prozent von der Zeit verbringen sie, um herauszufinden, was gut läuft und herauszufinden, warum das gut läuft und dann das zu fördern und zu nähren, dann merkst du, ja, nein, der Anteil ist extrem klein. Es wird zum Teil gemacht, aber eben sehr wenig. Und wenn du die Vorstellung hast, nein, eine gute Führungskraft würde sich eigentlich 80% der Zeit ums Gute kümmern. Probleme lösen muss man nach wie vor, auch wenn man positive Leadership macht und man muss sich um Negatives kümmern, aber eigentlich nur 20% der Zeit. Ob man das genau dann so erreicht, ist eigentlich weniger die Frage, sondern mehr so die Orientierung und die Vision zu haben. Und ich möchte eigentlich den meisten Teil von meiner Zeit möchte ich so verbringen. Und wenn du mit dem unterwegs bist, findest du immer mehr Möglichkeiten, um Gutes zu entdecken und Gutes zu fördern. Und tatsächlich, nicht alle Probleme lösen sich mit dem, aber ganze Haufen erübrigen sich. Du musst dich nachher nicht mehr um Probleme oder weniger um Probleme kümmern, wenn du dich professionell kümmerst und alles gut läuft.
So gesehen wäre die Frage, wo hapert es denn? Wer wie die Energie auf die falsche, oder den Fokus auf die falsche Energie gerichtet, oder?
Ja.
Aber man muss mal so überlegen, was ist denn der Grund dafür, dass der Fokus so negativ ist bei den Problemlösern, die da eben Probleme lösen, die Firmen?
Also was wir wissen aus der positiven Psychologie ist, dass wir als Mensch einfach mit einem Negativity Bias ausgestattet sind. Das heisst, wir haben eine Wahrnehmungsverzerrung und wir finden negative Sachen ungefähr 5-mal dramatischer als gleich positive Sachen. Also wir sind sehr extrem unfair in der emotionalen Bewertung von positiven und negativen Sachen. Und es macht auch sehr viel Sinn, dass der Mensch so ist, sich entwickelt hat. Weil wenn man Gefahren nicht als Mensch, der durch die Savanne läuft, Gefahren nicht entdeckt hat, dann hat man seine Gene eben nicht weitergegeben. Wenn man alle Chancen verpasst hätte, wäre auch nicht gut gewesen. Aber zwischendurch mal eine saftige Biere verpassen, ist halt schon weniger schlimm, als mal einen Säbelzahntiger nicht gesehen. Und darum gibt es die Asymmetrie, hat uns die Evolution mitgegeben. Und in der heutigen Welt ist das aber einfach in dem Sinne ist das Problem, dass wir die Welt nicht wahrnehmen, wie sie ist, sondern wir nehmen sie viel negativer wahr. Mhm. Weil wir, und was dazu kommt, ist unsere Ausbildung. Unsere Ausbildung ist wirklich extrem einseitig auf Fehlervermeidung. Also wenn ich schaue, nur unser Doktorandenstudium, wie viele Studien das wir durchgecatcht haben, wir haben Studien kritisiert. Also ich finde, ich bin fast ein professioneller Nörgler geworden. Aber mal wertschätzen und sagen, wow, wie hat ihr das geschafft? 400 Leute haben einen halbstündigen Fragebogen ausgefüllt. Wenn ich so etwas probiere, merke ich, hey, das ist ja ein riesiges Kunststück. Es gibt Studien, Leute, die das zustande bringen. Also ich das wertschätze und sich frage, wie ist denn das gegangen? Da mag ich mich nicht erinnern, dass wir irgendwie die richtige Werte ausgebildet wurden. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel. Ich glaube, die ganze Ausbildung ist wirklich auf das Fehlervermeiden aus. Und das sehe ich als wirklich einen Punkt, wo wir heute mit dem heutigen Wissen können, ein Gegengewicht setzen.
Mhm. Welche Rolle spielt da so Neurologisches auch noch aus deiner Sicht? Die Erkenntnis, die wir heute haben, die Hirnforschung?
Genau, der Negativity Bias ist neurologisch verdrahtet. Mhm. Und in dem Sinn, was wir können machen, ist aber auch, indem wir uns aufs Positive konzentrieren, unser Hirn ist ja ein flexibles Wesen, wenn man so will, können wir natürlich auch unsere Fähigkeit zum Positives wahrnehmen und damit zu arbeiten, können wir trainieren. Und das kann man tatsächlich nachweisen, indem Neuronen auch wachsen. Eine ganz kleine Übung ist ja zum Beispiel die Frage, wenn du am Morgen zum Haus ausgehst und es ist gerade schön Wetter, und wie lange nimmst du dir Zeit, um das zu geniessen? Mhm. Und die meisten Leute, wenn sie ehrlich sind, wenn sie sagen, ja, 2-3 Sekunden. Und was jetzt der Rick Hansen herausgefunden hat, ist, dass wenn man sich über etwas freut, dann sollte man das schauen, dass man das 20 Sekunden lang macht. Weil wenn es 2 Sekunden ist, ist es einfach ein positiver Impuls. Mhm. Wenn du 20 Sekunden lang dich über etwas freust, dann hast du die Chance, dass sich neue Neuronen bilden durch das und dass dir in Zukunft leichter fällt, um wieder etwas Positives wahrzunehmen und zu geniessen.
Und da weiss man ja, dass Gefühlsbilanz, wie man dem sagt, sollte positiv sein unterm Strich.
Unbedingt.
Heisst das, du tust irgendwie achtsamer oder bewusster Sachen, die dir gefallen, auch versuchen, länger so wahrzunehmen?
Unbedingt. Also wenn ich ein Espresso habe, muss ich sagen, früher hätte ich einfach den ersten Schluck so richtig wahrgenommen. Aber es hat ja noch einen zweiten und einen dritten. Und da bin ich meistens schon wieder im Gespräch und noch mit anderen. Wenn der Espresso wirklich gut ist, der lohnt sich eigentlich, um auch den zweiten und den dritten Schluck noch zu schmecken. Und es ist einfach wunderschön. Und wenn du mit dieser Haltung unterwegs bist, merkst du, wie wahnsinnig viel Schönes und Nährendes das du hast in deinem Leben, wo nicht viel sensationeller ist an sich als ein feiner Espresso. Und das gibt auch wieder wahnsinnig viel Energie, um sich dann mit den Sachen zu befassen, die vielleicht schwierig sind. Und dann bist du dort nicht auspowert.
Genau. Das macht total viel Sinn. Und gleich ist das Anwenden von diesen Sachen auch sehr anspruchsvoll. In der heutigen Zeit, oder mit Social Media und dem Druck, den wir alle auch, an der Erwartungshaltung, wo wir täglich mit ihnen konfrontiert sind, sei das kundenseitig oder Chefs oder wer immer, Familienmitglieder. Von Kindern her kommen, das gibt es nachher.
Genau. Dann ist es schwierig zu sagen, ja, andere Leute haben keine Kinder, die heimkommen. Und ich habe. Also meine, ich habe Kinder. Und die sind manchmal ein bisschen herausfordernd. Also der Blick zu haben, das ist natürlich in dem Sinn nicht einfach. Aber ich glaube, man erlebt auch dort Spannung, wenn man den Eindruck hat, ja, ich habe das in einem Buch gelesen und ich sollte das jetzt können und das geht jetzt nicht. Dann erlebt man Spannung und kann man schnell in Frust kommen. Und wenn man sagt, ah, das ist eine interessante Anregung, ich habe das mal probiert, dort ist es mir mal gelungen. Und wie habe ich das eigentlich dort gemacht? Warum ist das gegangen? Vielleicht kann ich es noch ein zweites Mal. Also wenn du schon die positive Haltung auch in den Lernprozess reinbringst, dann funktioniert es. Aber wenn du natürlich deinen Lernprozess durch mit einer negativen Haltung kommentierst, dann wird es schwierig, zum Positiv unterwegs zu sein.
Ist das auch ein Gender-Thema noch? Ich weiß nicht, ob es auch Daten gibt dazu. Mm. Ich höre oft Frauen in Workshops sagen, ja, wir Frauen sind immer so selbstkritisch. Ob das stimmt, kann ich jetzt nicht
irgendwie... Das wüsste ich jetzt auch nicht. Also aus dem Alltag habe ich das schon auch, höre ich das schon auch so. ist die Selbstkritik, die mehr dort stattfindet. Auf der anderen Seite haben ja Frauen dann auch wieder Sachen, emotionale Emotionen können wahrzunehmen und können zu deuten, mit dem umzugehen, haben sie auch ihre Stärken. Mhm. Und ob man jetzt als Frau oder als Mann mit gewissen Stärken oder mit gewissen nicht so heilsamen Praktiken da unterwegs ist, spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Also es ist gut, um die Wertschätzung anzubringen für das, was läuft.
Das ist,
was du vorher erzählt hast, weißt du, von den Kindern, die heimkommen, zu erinnern, gerade eine Story, weil meine jüngere Tochter, ich habe genau das erlebt. Die ist einmal heimgekommen und hat einfach den Deckel aufgemacht und hat schon die Nase gerümpft, bevor, oder? Irgendwann am Papi-Tag, wenn ich gekocht habe, oder?
Hat sie so etwas gemacht?
Meine Tochter? Ja, genau. Sie hat so etwas gemacht. Und natürlich ist es mir auf den Keks gegangen und es war irgendwie auch schwierig gewesen. Und danach habe ich dann aber auch gefunden, ja, ich habe eine Tochter, die sich da darum kümmert. Und ich habe nachher probiert, das ernst zu nehmen und habe gesagt, ja, was hättest denn du lieber? Und dann hat sie natürlich Wünsche gehabt, die ich jetzt nicht gerade zu erfüllen konnte. Und dann habe ich gesagt, du, ich kann das nicht erfüllen. Was machen wir jetzt? Und dann hat sie gefunden, ja, also sie fängt, bloß ich kann nicht einfach das Gefühl haben, ich könne da bis um 10 vor 12 Uhr arbeiten und dann habe ich nur 10 Minuten Zeit zum Kochen. Man müsste sich halt mehr Zeit nehmen zum Kochen.
Hat sie dir gesagt?
Ja, ja. Und dann habe ich dann gefunden, ja, aber dann gibt es dann erst später zum Mittag und so und du musst ja nachher wieder gehen. Und sie hat gefunden, ja, das ist kein Problem für sie und überhaupt, also sie können das besser, als ich sie will selber kochen. Und dann habe ich gefunden, ja gut, dann machen wir das, dann schauen wir, dass das parat ist, was du machst und ich dich dabei unterstütze. Und die interessante, also das war eigentlich der coole Move gsi dort. Und das Interessante war nachher, das ist ja dann, hat auch mal noch geholpert, weil eben das zweite oder das dritte Mal, wo sie dann gekocht hat, ist wirklich nicht gelungen gewesen. Und ich glaube, dort habe ich etwas gut gemacht. Ich habe einfach geschwiegen. Weil sie hat ja das Gleiche gegessen wie ich. Ich habe keinen Ton gesagt zu der Qualität des Essen. Ich habe gesagt, danke, dass du gekocht hast. Und weil ich habe gemerkt, wenn ich jetzt anfange zu kritisieren, dann können wir irgendwann einen Punkt. Und der Impuls wäre schon da gewesen, weil sie hat mich auch dauernd kritisiert für mein Essen. Es wäre jetzt schön gewesen. Und ich habe einfach nichts gesagt. Und ich glaube, das ist gut gewesen. Und nachher habe ich die Tochter, die wunderbar kochen kann. Mhm. Und auch ab und zu wieder für mich kocht, ist etwas schön.
Sehr schön, ja. Wunderbar. Also vom Gender-Thema können wir wirklich. Wahrscheinlich ist es einfacher zu sagen, ja, Wissenschaftler sind Nörgler als Frauen sind zu kritisch oder selbstkritisch oder was immer. Ja. Hat es eine gescheitere Datenbasis und vor allem bessere, auch schönere Selbsterfahrungen. Ja. Jetzt nochmal zurück zu deinem Mindmove, wo du erzählt hast, dass du quasi in eine andere Disziplin gegangen bist.
Ja.
Und die hat dich quasi wie angesogen.
Ja.
Oder du sie, je nachdem. Wie geht es dir heute, wenn du an diesen Mindmove zurückdenkst?
Ja, das ist einfach goldig. Also weißt, das ist so ein Geschenk, dass ich auf das bekomme und dass ich das auch machen konnte. Also das ist... ich habe schon vorher gerne geschafft, aber jetzt schaffe ich einfach ja, mit Leidenschaft und mit so viel Sinn. Das ist ein Geschenk und ich wünsche mir, dass eigentlich alle Leute können einen Job haben können, den sie gerne machen und wo sie ihre Kraft können reinbringen können.
Jetzt, wir sind ja schon vor bald 30 Jahren an der Uni gewesen, sprich, wir müssen nicht mehr 30 Jahre arbeiten. Wenn du an deinen nächsten Mindmove denkst, das muss nicht pensionieren sein, aber generell einfach so, wie das Leben halt immer in neue Situationen bringt. Wenn du an den nächsten Mindmove denkst, was wirst du dort wieder machen und was wirst du anders machen?
Ich glaube, ich habe das gelernt mit dem Leiden. Ich glaube, wenn ich den nächsten Mindmove habe, würde ich wahrscheinlich mir die 2 Monate schenken mit dem Leiden. Sonst würde ich das irgendwie auf 2 Minuten beschränken.
Hast du da schon einen Trick? Oder hast du eine Idee, wie du es machen
Oder weißt, wenn du das Bewusstsein hast dafür, dass in dem Moment, wo du Spannung empfindest und anfängst zu leiden, du merkst, das ist das, was passiert. Und du weißt, ich weiss, was mir hilft, nämlich das akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Mhm. Und einen wachen Blick zu haben auf das, was man vielleicht gleich ändern kann. Mhm. Dann braucht es nicht lange. Also, weißt, ja.
Das ist eigentlich die Resilienzkompetenz, die du beschreibst. Ja. Wir können einfach nehmen, was ist, akzeptieren und dann vorschauen, optimistisch.
Ja, und ich meine, das ist schon, weißt du, man kann viel über Resilienz reden und es gibt viele Faktoren und solche Sachen. Aber ich finde, der John Kabat-Zinn hat das in seinem Titel von seinem Buch so wunderbar gesagt. Das Buch heisst ja A Total Catastrophe Living. Mhm. Und das heisst irgendwie, wenn du es schaffen kannst, um irgendwie klarzukommen mit deinem Leben, wenn es gerade eine einzige Katastrophe ist. Mhm. Danach kann nicht mehr viel passieren. Mhm. In dem Sinne ist Resilienz nicht einfach ein bisschen ein Aushalten von irgendeinen unangenehmen Sachen, sondern sagen, hey, ich kann sogar aufblühen. Ich sehe sogar Chancen, wenn das Leben nicht so funktioniert, wie man es sich wünscht. Mhm. Und das tut es ja manchmal nicht. Mhm. Ja.
Du hast jetzt von einem Buch geredet. Das ist eine gute Brücke zu meiner Abschlussfrage. Und eine zweitletzte Frage. Was hättest du für Lese-, Hör- oder Videotipps oder Webseiten für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich an dem Thema so jetzt heute ein bisschen inspiriert gefühlt haben?
Ja gut, ich habe selber ein Buch geschrieben und ich finde es noch gut so.
Also, ah, wie heisst es?
Das Positiv führen. Ja. Genau, das ist im SKV Verlag erschienen. Mhm. Und ich habe dort nicht nur Theorie dargelegt, sondern ich habe viele praktische Tipps nachher auch drin, die man anwenden kann. Mhm. Ja.
Wenn ich dich als Autor kenne, du hast damals kurz nach dem Studium hast du «Spass an der Ökonomie» geschrieben. Ja. Und ich habe mit dem Buch das erste Mal verstanden, wie VWL wirklich funktioniert, so richtig, so das greifbare Verständnis. So gesehen kann ich sicher deine Bücher empfehlen. Und wenn du jetzt zurückschaust auf unser Gespräch so über deine Mindmoves, wie geht es dir jetzt?
Ja, es ist in sich schön, zum mit dir zusammen den Blick da so einzunehmen auf die Sachen, die da alle gelungen sind. Und es ist sehr nährend und es ist auch schön, dass ich es mit dir teilen kann.
Super. Danke vielmals für deine Zeit und alles Gute weiterhin.
Danke, Thomas.
Das war Kopf und Herz Hand in Hand. Alle Infos aus dieser Episode findest du auf mindmove.ch unter Blog Podcast.